Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns hier zusammengebracht hast, damit wir dein Wort hören können, in Frieden und Freiheit. Herr Jesus, und du kennst uns, du weißt, was uns bewegt hat, hierher zu kommen. Du weißt, wo Traurigkeit ist, wo Leere ist. Wir bitten dich, füll du unsere Herzen. Du kennst uns ja und du weißt, was wir brauchen. Herr, und so danken wir dir auch, dass Bruder Schäfbuch und seine Frau hier sind. Wir bitten dich auch wieder, dass du sie für uns ein Segen sein lässt. Gib deinen Boten, dass er dein Wort mit großer Freude und Freimütigkeit sagen kann, dass unsere Herzen bewegt werden. Herr, du kennst unter uns, die krank sind. Wir bitten für sie, berühre du jeden Einzelnen und helf ihnen. Lasse dich erleben. Herr, und wenn es dein Wille ist, du kannst auch heilen. Herr Jesus, und wir haben heute Sonntag. Und wo überall Menschen unter dein Wort versammelt sind auf der ganzen Welt, segne sie. Schütt Segen herab die Fülle. Wir bitten dich auch für die verfolgte Gemeinde besonders, dass sie Treue halten, stärke sie, du weißt, was sie brauchen, helf ihnen. Auch für dein Volk Israel bitten wir dich, segne sie. Herr Jesus, und jetzt freuen wir uns auch, wenn wir dein Wort hören dürfen. Das Thema ist ja allein Jesus. Herr, werde du ganz groß in uns. Herr, und bewege unser Herzen und schenk, dass wir dir gehorchen. Herr, und wenn die Kinder in ihre Stunde gehen, auch da bitten wir dich, segne sie. Herr, helf, dass sie ruhig sind, dass sie zuhören. Herr, wir danken dir für alles. Amen.
Vor vielen Jahren waren Studenten aus Bulgarien in Ulm an der Universität. Und da hat ihn eine liebe alte Frau angesprochen in der Buchhandlung, wo er sich umgeschaut hat, ob er Jesus kennt. Und sie hat sich rührend um ihn angenommen. Das war die Frau Frasch, die jetzt verstorben ist im hohen Alter. Und dieser Mann ist ein ganz großer Professor der Pathologie geworden, Dečko Svilinov. Und er hat viel gewirkt in Bulgarien. Er hat vor allem erreicht im Haus der Bibel, dass unzählige in Bulgarien lebendige Jesusleute geworden sind. Das hat man nie geahnt nach dem Kommunismus. Und er hat vor allem die Kinderbibel in unheimlich vielen Auflagen herausgegeben. Im Parlament hat er jedem Parlamentarier die Bibel überreicht. Hinten liegt ein Heft, wo die Bilder drin sind. Dečko Svilinov hat jetzt ein Buch geschrieben, das er ins Deutsche auch übersetzen ließ, über die Bibel und Koran. Das ist kein Buch, das Sie weitergeben sollen an andere, sondern es ist für mich die beste Darstellung in ganz ruhiger Weise über das Evangelium und den Koran, dass uns manche Klatschen, für die sich beschäftigen, die werden kostenlos abgegeben von der Ulmer Bulgarienhilfe, die dort noch sitzt. Da liegt auch so ein Heft dabei, wer sich interessiert, da können Sie auch mehr davon bestellen. Ich habe bloß diese Exemplare. Lassen Sie sie mal, wir geben erst am letzten Tag, die, wenn einer es dann mitnehmen will, 4 sind hin, auf das Sie es mal angucken können. Manche interessiert das auch, dass so etwas gibt. Das Buch ist ausgezeichnet, auch gelobt. Es ist aber für die Hand von Christen zur Information. Die liegen da drüben bei der Rundfunksache. Jetzt haben wir diese 4 sogenannten Allein der Reformation, warum wir das machen. Es ist ja immer eine verrückte Sache, dass wir ein Fest feiern, das Reformationsfest. Und was erinnern wir uns? Da erinnern wir uns, dass die Christenheit in ganz schreckliche Not verfällt. In jeder Generation geht das, dass die Christenheit ihre Basis verliert und sich an die Welt anpasst und in einem elenden Zustand ist. Wir sehen ja heute, in jeder Zeitung werden die Missstände in der Welt aufgelistet, gnadenlos. Und wir sehen überall, was in der Völkerwelt falsch läuft, was in der Politik falsch läuft, was in der Wirtschaft falsch läuft, was in der Kommunalpolitik falsch läuft. Aber das Allerschlimmste ist, wenn die Christenheit Missstände hat. Denn dann hat die Welt überhaupt keine Orientierung mehr. Früher, bevor es Armbanduhren gab, war so wichtig, dass die Kirchturmuhr die richtige Zeit angezeigt hat. Wenn die Kirchenturmsuhr falsch lief, waren alle Leute irritiert und wussten immer, was gilt jetzt eigentlich. Und das ist heute die große Not, dass es nicht mehr klar ist von der Christenheit her, was gilt überhaupt. Und diese Zustände haben sich zu allen Zeiten schrecklich ausgewirkt. Und es gab viele Reformbestrebungen bei den Waldensern, aber schon in der frühmittelalterlichen Kirche, bei den Hugenotten, wo wir das haben. Beim Lutherjubiläum ist ein großes Unglück passiert, dass die Leute sich mit Luther beschäftigen und das ist eigentlich gar nicht interessant. Da gibt es sogar ein paar Wüstebücher, die an Luther alle Fehler zeigen. Luther war ein sehr fehlsamer Mensch, Luther hat eine sehr grobe Sprache gehabt. Aber es ist nicht entscheidend, wer Luther ist. Wir sind ja alle fehlsame Menschen. Entscheidend war, was er entdeckt hat am Evangelium und dass er eine so große Durchschlagskraft entdeckte. Wie hat er das denn überhaupt gemacht? Er hat doch keinen adligen Kaiser hinter sich gehabt oder sonst irgendeine Macht. Er war nicht mal von der Wissenschaft geschätzt. Er hatte keine Hausmacht. Er war armer Leute Kind. Er war eigentlich scheu von Geburt aus durch eine sehr harte Erziehung. Aber das Interessante war, er hat in der Bibel etwas entdeckt, was für uns nach 500 Jahren ganz neu zu entdecken ist und ganz besonders in unserer Zeit. Jetzt ist erschütternd, dass wir überall lesen, was angeblich Luther entdeckt hat. Manche sagen, er hätte die Freiheit, das stimmt doch gar nicht. Er hat die Bindung an Christus entdeckt. Und er hat die Gültigkeit des Wortes Gottes entdeckt. Sie wissen das ja alles, aber in unserer Zeit ist ganz besonders wichtig, dass wir dieses, was eine der ersten Entdeckungen von Luther war, wieder neu entdecken. Allein Jesus, ja, es gibt doch keine Christen ohne Jesus. Doch! Es gibt ganze Gemeinden, wo von Jesus überhaupt nicht mehr gesprochen wird. Und es gibt ganz viele Christen, die brauchen Jesus gar nicht. Nicht einmal das, was Jesus ihnen schenken will. Die sagen, und ich darf nur so ein paar Namen erwähnen, von denen ich es mit dem Zitat sogar genau belegen kann. Das ist der Vorsitzende der EKD gewesen, der Nikolaus Schneider, der sagt, das ist ein grausamer Gedanke, für mich hat Jesus nicht sterben müssen. Und dann der Pastor Fliege im Fernsehen, der blaue Fernsehplauderer, und dann kennen wir den Benediktinermönch, der das auch mit einer Gültigkeit sagt, das war nicht nötig, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und deshalb ist die große Not, dass die Christenheit sich immer an die Welt anpasst. Und alle Reformen immer darum gehen, wir müssen mehr in der Welt mitlaufen und bei der Welt mehr ankommen. Gestern beim Christopher Street Day hat die Stuttgarter Prälatin das Grußwort gesprochen. Sie ist gar nicht da gewesen, sie hat es über Kassette sprechen lassen. Und es ist eine ganz große Not, diese Verirrung in Stuttgart. Aber das ist ja überall in allen, auch in Freikirchen. Das zieht ja in jeden Hauskreis ein. Das fängt bei Schülern an, dass sie das Evangelium neu entdecken wollen. Und was ist das große Übel heute? Wir wollen ganz viel für Jesus machen. Die Leute bringen sich ja schier um mit lauter neuen Aktionen. Die sind alle überlastet. Wo ich hinkomme, jetzt wieder in Weil im Schönberg, wir wollen einen ganz modernen Gottesdienst machen, aber das muss Fingerfood dabei sein. Was brauche ich zum Verstehen des Evangeliums? Fingerfood, das ist ja ganz schön, dass man, ich esse auch gern. Man macht alle Mittel, um die Leute zu binden. Da ist das schlimmste Mittel, das man hat, die Musik, war für die Reformation eine ganz große Not. Martin Luther hat lange überlegt, ob man überhaupt Musik benutzen soll, weil er um den Missbrauch der Musik wusste, wie wird die Musik missbraucht. Im Satanismus, im Kommunismus, im Sozialismus von Nordkorea, von Kim Il-sung und überall Musik, dass die Menschen begeistert in den Rausch hineinbringt. Martin Luther hat gesagt, das Idealste wäre die dritte Form der deutschen Messe, wo man nicht viel Gesänges bräuchte, wo man das Wort Gottes miteinander liest. Das ist die größte Form des Gottes nach Martin Luther. Das war seine große Sehnsucht, aber ich habe die Leute noch nicht dazu. Das war seine Hoffnung. Ich bin aber nicht gegen Musik, aber wir müssen wissen, die Gefühlswelt ist eine schwierige Welt. Wir wollen für ihn alles machen und dann die großen Gesänge, dass wir Gott erheben wollen. Den müssen wir nicht erheben, der ist erhoben. Und er thront im Himmel und der Thron wackelt nicht. Das ist gar nicht nötig. Sie dürfen sich freuen, Jesus Christus herrscht als König. Aber die ganzen Aktionen, ihn groß zu machen vor der Welt, wir wollen Jesus den Leuten anbieten. Und dann benutzen wir alle Hilfsmittel, um im Rucksack Jesus auch noch den Leuten anzudrehen, wie einen stinkenden Hering, den keiner will. Aber wir bringen den auch noch mit, den muss auch noch mitnehmen. Wie ist das bei Luther einmal gewesen, dass auf einmal dieser Hunger aussprach? Und zunächst eine kurze Erinnerung daran. Lebenslust war das Thema, genau wie heute sogar eine christliche Zeitschrift aus dem Hause Hensler. Lebenslust, amüsier dich, Hauptsache vergnüg dich. Die Pest hat noch etwas dazu getan, die Leute haben nie gefragt, ob das ein Gericht Gottes ist. Und in dieser Lebenslust hat man gelebt und jetzt sagt man immer wieder, aber heute interessieren sich die Menschen nicht fürs Evangelium. Glaubt ihr, der Fugger in Augsburg, der große Geldgeber und Milliardär hätte sich um die Rechtfertigung gekümmert, wie er vor Gott sein Leben ordnen kann. Der Papst in Rom war der größte Mäzen der Kunst, der Renaissance, das wilde, sausende Leben. Es wurde gehurt und gezecht, was das Zeug hielt, überall, und die Kirche war mittendrin und hat ihren Segen und ihren Senf noch dazugegeben. Und das ist so schlimm. Wie ist das dann, jetzt wollen wir mal sehen, wie ist das denn passiert überhaupt in der Reformationszeit? Was war denn die Entdeckung? Ein Mensch hat zum ersten Mal begriffen, dass Gott zürnt, als sein Freund in einem schweren Gewitter plötzlich tot neben ihm lag. Es braucht manchmal im Leben solche Erschütterungen. Wahrscheinlich haben sie gerade noch miteinander Witze gemacht und dann liegt der tot da. Und er hat zum ersten Mal begriffen, was ist Tod und Sterben. Nein, überhaupt nicht mehr begriffen. Unser Leben ist in den Tod geführt. Später dieses Lied, mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen. Das ist ja die große Frage, der wir dauernd ausweichen. Und er hat gesucht und jetzt hat er alles abgeklopft. Was gibt mir Trost und Rettung in der Hoffnungslosigkeit meines Lebens? Was hat Martin Luther probiert? Nach Rom gewallfahrtet, Messe gehalten in der noch nicht fertigen Peterskirche. Alles gesucht, mit Müncherei auf den Knien rumgerutscht, Askese getrieben, alle Schriften der Kirchenväter studiert. Und dann war es eine Bibelstelle, Römerbrief, die Erkenntnis, Jesus Christus am Kreuz löst die Schuld meines Lebens. Und das war eine ganz private Erkenntnis. Ein Mensch hat erkannt, in diesem irdischen Leben mit der ganzen großen Not, rettet mich nur der Opfertod von Jesus für mich am Kreuz gestorben. Und das war für ihn die erschütternde Erkenntnis, die ihn umgetrieben hat. Und davon hat er gepredigt. Und auf einmal ist dieses Wort vom gekreuzigten Jesus ein Wort gewesen, das Leute aufgewühlt hat. Und das ist heute das, was wir so leicht vergessen. Dass dieses Geschehen von Jesus am Kreuz etwas ist, was unser ganzes Leben verwandelt. Die Kraft Gottes, die Menschen selig macht. Die Menschen errettet, herausholt aus den Bindungen der Finsternis. Jetzt muss ich noch ein Wort dazu sagen, wir lesen auch nachher noch einen Text. Es ist immer ein Missverständnis, dass wir meinen, die Leute müssen nach dem fragen. Ich will nur auf die Fragen der Leute antworten. Es ist mir im Leben nie einer begegnet, der mich gefragt hat, wie komme ich mit Gott klar? Was ist das? Wichtig ist. Noch nie hat ein Missionar es erlebt, dass in einem Land die Leute gesagt haben, wie kriege ich Vergebung meiner Schuld. Sondern die Leute haben immer gesagt, das ist doch kein Problem für uns. Wir sind gute Leute. Alle Leute sagen, das betrifft mich doch nicht. Ich tue Recht und scheue niemand und was alles Menschen sagen. Ich brauche das nicht. Diese Blindheit war immer da, schon zur Zeit Jesus. Und Jesus hat das so schön einmal gesagt, Vater im Himmel, ich preise dich, dass du es den Weisen und Klugen verborgen hast. Die haben es nicht erkannt, die klugen Leute nicht, aber die Unmündigen, die mit ihrem Leben nicht mehr fertig werden, die zusammengebrochen sind unter Last ihres Lebens, erkennen plötzlich ihre Schuld und denen offenbart sich der gute Hirte, der Heiland, Jesus, durch sein Wort. Und diese Erkenntnis brauchen wir immer wieder neu. Und wenn es um Reformation geht, geht es darum, dass wir das machen. Wie hat es denn der Apostel Paulus gemacht? Das, was im Römerbrief drin steht, war bestimmt nicht der Stil der Missionspredigt. Das ist ein Brief für die Gemeinde gewesen. Wir haben es in der Apostelgeschichte, wie Paulus nach Athen kam, wie der Paulus sehr sorgfältig angeknüpft hat bei den ungläubigen Menschen. Er hat dort angeknüpft bei ihrem Erkennen, dass sie vermutlich noch nicht alles entdeckt haben, bei dem unbekannten Gott, den sie verehrt haben. Und dann hat er ihnen davon erzählt, er hat ihnen vom Gericht Gottes erzählt. Er hat erzählt, dass Gott nicht ein Menschengott ist, den wir erdenken, sondern ein Gott, der sich offenbart. Das war die Missionspredigt des Paulus. Und dann hat er erlebt, wie plötzlich Menschen wach geworden sind. Es hat eine ganze Zeit gebraucht. In Europa war es zuerst eine Boutiquehändlerin, die Lydia in Philippi, die wach wurde unter dem Evangelium. Und was hat Paulus in der Gemeinde immer gemacht? Ich habe Christus vor die Augen gemalt. Und das müssen wir wissen, wir können anderen nur von Jesus erzählen. Mehr hat ja Jesus von uns nicht verlangt, wir können keinen Glauben machen. Wir sollten ihn bekennen und den anderen erzählen, was Jesus uns schenkt und was wir an ihm haben. Eine Sache. Und dann bitten, Herr, mach das ganz tief zu einem Eindruck im Leben von Menschen. Und das ist auch für uns heute die wichtigste Aufgabe, dass wir Jesus den Kindern, den Jugendlichen, den Teenagern vor die Augen malen und auf einmal sagen, wir können mit unseren unreinen Lippen doch Gott gar nicht ehren. Geh weg von mir mit dem Geplärr deiner Lieder. Ist doch schon bei den Propheten gewesen. Dein ganzes Leben ist unrein. Er will mich doch zuerst reinigen, heiligen und in Dienst nehmen. Und dann will er die Kraft in meinem Leben sein, die wirkt. Und deshalb lesen wir von Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das Evangelium ist die Nachricht von Jesus, dem Gottessohn, der am Kreuz für unsere Schuld stirbt. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir genieren uns normalerweise, die Nachricht vom gekreuzigten Jesus weiterzusagen, weil wir selber das mit unserer Aktivität zudecken wollen. Und das ist die große Not, die heute bei ganz vielen jungen Leuten ist. Wir wollen uns für Jesus was ganz Großes machen. Wir sind aber bereit, in die Mission hineinzugehen, aber haben nicht begriffen, dass das Entscheidende Jesus für uns tut und durch uns tut. Und da muss ich zunächst einmal erkennen, ich kann Gott gar nicht dienen. Kommt doch schon im Alten Testament beim Josua, ich könnte ihm doch gar nicht dienen. Er lässt sich doch nicht bedienen. Da sagt Paulus in Athen auf dem Areopag, Gott braucht doch nicht unseren Dienst, er braucht nicht unsere Hilfe, er hat doch alles. Sondern das Wunder, dass er zu uns kommt, und das ist immer wieder die Passionsgeschichte. Und das ist für mich das Wichtigste, dass wir immer wieder das erkennen für uns selber. Und das ist eine ganz große Blindheit in der Christenheit. Sie wissen, dass viele Theologen sagen, Jesus ist gescheitert, weil er politisch da die Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben hat und was für ein Quatsch. So eindeutig, Markus 10, Vers 45, weil er sein Leben gibt zu einer Erlösung für viele. Ohne Jesus gibt es keine Erlösung in der Welt. Und die Kreuzespredigt ist ein Affront, ein Angriff für den mündigen Menschen heute, für den stolzen Menschen, für den Humanisten, der sagt, ich bin ich, ich brauche mein Selbstbewusstsein und ich kann in meinem Leben etwas wirken und gestalten. Und das ist eine solche Beleidigung für den Menschen, dass Menschen gegen dieses immer Sturm ziehen werden. Auch du bist dagegen Sturm gelaufen. Erinner dich an deine Jugend, wo du den Eltern nicht mehr folgen wolltest. Du hast gesagt, ich gehe nicht mehr mit in die Versammlung, wo der Aufruhrsgeist da war. Ich bin im humanistischen Gymnasium gewesen. Da war das Schöne und das Edle in der Welt groß, was der Mensch alles macht. Er kann natürlich auch sich seine Religion machen. Und dann ist es immer wieder für alle ein Schock gewesen. Ausgerechnet der Paulus, der so herrlich vom Kreuz sprach, war einer, der mit Leidenschaft und Lust Menschen umgebracht hat, die von Jesus, dem Gekreuzigten, gesprochen haben. So steht's drin, dass er nach Damaskus zog, mit einer Leidenschaft, die des Weges mit Jesus waren, umzubringen. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein Mensch nicht zurückschreckt, sogar vor dem Tod von Menschen, bloß damit er nicht mehr von diesem Jesus hört, der für die Sünden der Welt stirbt. Und deshalb ist es für unsere Zeit wieder so wichtig, dieses allein Christus neu zu entdecken. Und ich finde das immer so schön, wie das Jesus schon sagt bei diesen Frauen, die dort am Straßenrand stehen, als Jesus den schweren Kreuzesbalken auf dem Rücken hat, und die haben Mitleid mit Jesus. Mich braucht er nicht bemitleiden. Es braucht er nicht unser Mitleid. Weint über euch und über eure Kinder. Wir sind verlorene, verdammte Leute. Und es ist so schade, wenn wir nicht mehr auswendig lernen. Ich freue mich immer wieder, wie ihr auswendig lernt, Bibelworte auswendig lernt. Ist ja ganz wichtig. Katechismus, Heidelberger Katechismus. Artikel 5, Heidelberger Katechismus. Ich bin von Natur aus geneigt, Gott zu hassen. Gott und meinen Nächsten zu hassen. Ich habe das nicht in mir. Ohne diese Erkenntnis gibt es keine Glaubenserkenntnis. Ohne diese Erkenntnis kann ich das Evangelium nicht begreifen. Das ist ein Fremdkörper. Martin Luther, dritter Glaubensartikel. Der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Bis an mein Lebensende, ohne Jesus bin ich in Kinderhölle. Und da drückt die Schuld auf mich. Ich kann immer bloß wieder daran erinnern, dass es in der großen Erweckungszeit des 19. Jahrhunderts war es ein August Tulluk, und das lohnt sich heute noch, die Lehre von der Versöhnung. Ich habe mir es auch neulich erst wieder über Buckluger besorgt, ein Taschenbuch, das nochmal der Brockhaus Verlag rausgebracht hat, um ein paar Euro zu holen, die Lehre vom Versöhner. Ein genial begabter junger Mann, der 19 alte Sprachen fließend sprach, von altaramäischen, syrischen Texten allen, aber der in seinem Leben das wie kein anderer entdeckt hat, die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Du musst dein Herz erkennen. Und wenn du einmal siehst, dass wir gefallene Menschen sind, was in deinem Herzen alles möglich ist, wenn die Gnade Gottes dich nicht hält, dass du nur erschrecken kannst für dein ganzes Leben, sag, Herr, bewahre du mich vor diesen unheimlichen Zerstörungsmächten meines Lebens, die plötzlich durchbrechen können. Nur wer die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis gemacht hat, kann die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis machen. Der kann den Heiland Jesus am Kreuz entdecken. Und das ist heute wieder dringender denn je. Und ich möchte es euch so wichtig machen, auch mit Christen über diesen Punkt zu reden. Nun wissen Sie, dass es gar keinen Wert hat, einen anderen zu sagen, du bist ein schlimmer Sünder und du bist ein verlorener Mensch. Das prallt an ihm ab wie die Wassertropfen auf dem Regenmantel. Kein Mensch öffnet sich das. Hat noch nie einer so evangelisiert. Aber was hat uns denn Jesus aufgetan? Wir sollten Zeugnis geben, wie wir es entdeckt haben. Und da müssen wir immer sagen, ich bin in Wahrheit eins der schlimmsten Wesen. Zinzendorf. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Und das sind Sternstunden, wenn sie das einmal einem anderen sagen, weißt du, ich bin nicht gut. Aber was so groß ist, dass Jesus meine ganze Schuld getragen hat. Das ist so wichtig, dass junge Leute das wissen. Wir sind nicht die Vorbilder. Wir sind nur die Vorbilder im Demütigsein, im gebrochenen Stolz, im Hochmut, der vorbei ist. Und das war beim Paulus so groß, dass er der genialste Missionar aller Zeiten. Dann sagt, ich bin der schlimmste von allen Sündern, weil ich Christus verfolgt habe. Also, ich bin ein, was sagt er, der Erstling der Sünder. Also ich bin ganz vorne, stehe ich dran, und hat sich so tief runtergebeugt. Und es war diese Sündenpredigt, diese Erkenntnis der Sünde, die die großen Erweckungsbewegungen unserer Zeit angestoßen hat. Aber bleiben wir noch kurz beim biblischen Evangelium. Dass das immer wieder so grandios ist, wie sie Jesus ans Kreuz heften, weil Jesus der große Fremdkörper ist, weil Jesus gehasst wird, weil Menschen mit Jesus nichts anfangen können. Oder sie deuten ihn um als das große Vorbild. Ich will sein wie Jesus. Das ist der arroganteste Satz, wie wenn das einer könnte. Gestern hatten wir es in der Bergpredigt. Das lebe ich, sagt dann einer. Welchen Unsinn. Und dann stehen sie am Kreuz da in Höhnen, was Jesus machen soll, damit die Welt zum Glauben kommt. Mach doch ein Zeichen, dann glauben die. Und dass sogar der, der neben Jesus hängt, ein ganz schrecklicher Verbrecher war, der sogar wahrscheinlich Menschen umgebracht hat, neben Jesus noch höhnt. Das ist so erschütternd, dass der Mensch bis ins Sterben hinein sagt, ich brauche Jesus nicht. Deshalb sind das nicht bloß Kirchenvertreter oder Kirchenführer, die diese lästerliche Sprache führen, sondern dass wir so leicht auch im christlichen Gewand sagen, das brauche ich nicht, diesen Jesus für mich. Und dann ist die Geschichte von dem anderen Schächer, der neben Jesus hängt und der nur zu Jesus sagt, Herr, denk an mich. Und dieser sterbende Jesus spricht ihm zu, dass der Himmel sich über ihm öffnet. Das so einfach ist das Seligwerden. Das Bekennen und Aussprechen der Schuld. Und wenn wir es jetzt einmal ansehen, in der ganzen Bibel ist das so drin. Wir hatten ja den schönen Kurzbibelschule in Srikvenica in Kroatien über das neue Jahr, Christus im Alten Testament. Es fängt doch mit dem Sündenfall schon an, dass das nicht zu lösen ist bei keinem. Er kriegt noch ein Mal in die Stirn, damit ihn niemand totschlägt. Und dass es bei Noah nicht zu lösen ist mit der großen Flut. Und das größte Problem in dieser Welt ist die Sünde. Und wo wird denn noch von Sünde gesprochen? Die größte Blockade unseres Lebens ist Sünde. Und Sünde ist nicht, wenn einer irgendwo ein Liter Öl in die Natur vergießt. Das ist eine Naturverschandlung und eine Zerstörung unserer Umwelt, natürlich. Aber Sünde ist ein Verbrechen gegen Gott, gegen die Heiligkeit der Majestät Gottes. Das ist bei uns schon, wenn wir keinen Hunger haben, sein Wort zu hören. Wenn wir unseren Eigenwillen durchsetzen wollen. So sehr, wenn wir uns von Gott abwenden. Die Lästerung Gottes in unserem Herzen, im Herzen der Frommen, das ist im Hause Gottes viel schlimmer als in der Welt. Weil Gott die Sünden im Hause Gottes viel mehr heimsucht als unter den gottlosen Menschen. Und deshalb ist das so schlimm, die Sünde. Und dass die Bibel das so offen erzählt von dem David, der doch so ein toller, gottesfürchtiger Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und dass die Sünde sich breit macht, das hat ja bei ihm schon angefangen mit dem Töten, als er von Saul verfolgt war. Hat er 1. Samuel 30, hat er ja massenweise getötet, als er ein Ziklag-Herrscher war, Frauen und Kinder unschuldig umgebracht. Und dann empören wir uns immer und sagen, was hat denn dieser David nur so, wie hat denn der David nur so fallen können? Ach, wenn die Gnade Gottes dich nicht bewahrt, sind wir verloren. Wenn sogar der Mann wegen dieser einen Offiziersfrau, die sich da vergessen hat, den Vorhang vorzuziehen, bei der Dusche schon alle Sicherungen rausgegangen sind, das ist erschütternd. Und wie er tief gefallen ist und dann den Uriah noch umbringen lässt, wie er das bloß kaschieren will und wie er es gar nicht merkt. Dass er es gar nicht merkt, was Sünde ist. Erst wie der Nathan in der Vollmacht Gottes ihm sagt, du bist der Mann. Ist auch schön, wie der Nathan es zuerst an einem anderen Beispiel zeigt und der David sich empört, wenn einer sowas tut, der ist des Todes schuldig, bis er seine Sünde kennt. Und das ist bei uns so schlimm, dass wir verbohrt sind, Sünde zu erkennen. Und das ist die ganz große Not, wo Erneuerung heute einsetzen muss, dass wir unsere Sünde erkennen und bekennen vor dem lebendigen Gott und die Vergebung empfangen. Das ist so wunderbar. Das Blut von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, macht uns rein von aller Sünde. So wunderbar. Ein solches Wort, das heute natürlich in der Inflation der frommen Worte völlig auf die Seite geschoben wird. Und wir wissen, was das ist. Und jetzt verstehen Sie, das kommt in den modernen Liedern der jungen Leute nicht mehr vor. Die Sündenerkenntnis und das Leiden unter der Last der Sünde. Christian Gregor in der Brüdergemeinde hat es dann noch gedichtet. Ach mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünde rede, wo soll ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe. Denn wo ist solch ein Herz wie deins voll Liebe? Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Und die Erneuerung unserer Gemeinden muss dort wieder beginnen, indem wir es von uns her sagen. Bei Ludwig Hofacker. In den Erweckungen war es immer wieder so, dass Ludwig Hofacker sich gewehrt hat und gesagt hat, du glaubst, mein Glaube wär's. Du weißt gar nicht, wie mein Glaube schwach ist. Da saß der geisteskranke Bruder noch neben ihm auf dem Sofa und er war ja körperlich so krank. Da sagt, da kann man gar nicht mehr glauben, da flieht alles weg. Aber ich halte mich an den, der die Gottlosen gerecht macht. Die Galgenschwengel, das sind die, die man aufgehängt hat, die den Tod verdient haben. Mit denen will ich selig werden. Das ist die Gnade von Jesus und ich halte mich nur an die Gnade. Jetzt kommen wir aber nochmal dran, wenn wir an die Gnade kommen. Aber heute geht es um die Gestalt von Jesus, der erschienen ist. Und es gibt keine Versöhnung im ganzen alten Bund. Was war denn das mit den Opfern? Das war nur ein Hinweis auf das kommende Opfer, das in Jesus gebracht wird. Und da kommt es ja selber im Alten Testament. Die Böcke und die Kälber können doch nicht Sünde sühnen. Und schon beim Saul heißt dann, Gott will Gehorsam. Er will Gehorsam ihm gegenüber und seinem Wort gegenüber. Und deshalb ist das so groß, wie das Evangelium voll davon ist. Und dann Paulus es uns so wunderbar deuten kann, wie das ist. Und gerade der Römerbrief ist ganz wunderbar. Ich kann Sie immer nur ermutigen, dass Sie in Ihrem Hauskreis einfach die wichtigsten Stellen im Römerbrief lesen. Und machen Sie es nicht dunkel, sondern machen Sie es ganz hell, schlicht. dass unsere Augen verfinstert sind im ersten Kapitel. Wir sind blind geworden für das Gute von Gott. Wir haben die guten Ordnungen Gottes vertauscht. Wir haben das verfälscht. Wir können Gott mit unseren Gedanken gar nicht mehr erkennen. Juden wie Heiden sind verloren in der Finsternis dieser Welt. Und dann kommt, dass Jesus das Opfer bezahlt hat, Römer 3. Er hat es bezahlt. Dann kommt Römer 4, dass der Abraham schon nach diesem Gedanken gelebt hat. Wurde ja ganz kurzfristig im letzten Dezember von einem Mennonitenpastor in Dortmund eingeladen. Können Sie nicht kommen, es war ein ganz kurzer Termin. Ich hatte gerade noch ein paar Tage frei in Dortmund. Wir sind dann hochgefahren. Und er sagt, er hätte irgendwas im Internet gehört. Das ist, glaube ich, Trost für das geängstete Gewissen. Römer 7. Und es hat mich so von der Saal voller junger Leute zu sagen, wollen habe ich, aber vollbringen das Gute schaffe ich nicht. Oder Paulus sagt, durch das Tun des Guten wird kein Mensch gerecht. Das ist ja heute so ein Hammersatz. Ihr könnt die ganze Welt mit euren guten Taten erfüllen, ihr werdet vor Gott nicht gerecht, weil das die Sünde nicht löst. Die Sünde ist das große Problem. Da sagt man, das Wort ist unpassend für unsere Zeit. Es war zu allen Zeiten unpassend, weil die Sache unpassend ist. Aber das Herrliche, jetzt nehmen wir den Philipp Friedrich Hiller mit seinem schönen Lied, die Sünden sind vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Ihr wisst doch, dass hinter viel Depression unserer Tage, besonders bei den alten Leuten, Schuld liegt. Und sie können es nicht mal mehr aussprechen, aber ihr dürft es ihnen sagen. Hast du Vergebung über den dunklen Dingen deines Lebens? Und wartet doch. Sag, es gibt nur eine Lösung. Die Vergebung, die Jesus dir anbietet. Für dich ist er in den Opfertod gegangen. Jetzt ist der Vorschlag der Leute immer, das sei nicht nötig, dass jemand sterben muss. Das sei ein sadistischer Gedanke. Es ist tatsächlich in unserer Welt so, dass die Lage des Menschen so schrecklich schwer und dunkel ist, dass er nur durch den Opfertod von Jesus gerettet werden kann. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Immer schön, wenn auch Menschen sich manchmal heute auf das Internet melden und dann plötzlich sagen, einer, der da einige Dinge auch dann wieder ins Internet gesetzt hat, hat mir dann gesagt, in dieser Tage geschrieben, hat gesagt, aber wie werde ich denn frei? Das ist doch mit meinem Fleisch drin. Ja, natürlich sind uns allen drin. Fleisch meint nicht bloß unseren Körper und auch nicht nur das unterhalb der Gürtellinie, das ist ein ganz verkürztes Denken. Es ist auch unser Gemüt, unsere Seele, die alle vom Fleisch besessen sind, von der Gottferne. Das liegt doch so in uns drin. Ich habe keine Lust zum Wort Gottes. Das ist unser Wesen bis zum Sterben. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib dieses? Ich danke Gott durch Jesus. So fängt das dann an, Römer 1. Und nun leben wir nach dem Geist Gottes. Wie kriege ich den Geist Gottes? Den hat Jesus angeboten. Das gibt es überhaupt. Wer will, die Quelle fließt und trinke, bitte doch darum, Herr, komm in mein Leben. Die herrlichen Lieder vom Pfingstfest. Komm doch, oh komm, du Geist des Lebens. Jetzt erneuere mich, damit die Frucht deines Geistes in meinem Leben wirken kann. Und das ist heute an die Seite gedrängt über all der menschlichen Aktivität, die man überall in Gemeinden tut, wo man sich überschlägt. Aber den Menschen bietet man immer dieses frische Quellwasser an. Jesus sagt es am Laubhüttenfest. Gerade an diesem Fest, am Ende der Wüstenwanderung, erinnert das die Kanne, goldene Kanne wurde im Tessiloa gefüllt, in der Prozession hochgetragen, wie am Brandopferaltar ausgegossen. Die Leute jubeln und dann ist Stille. Und dann sagt jeder, wer jetzt noch Durst hat, kommt zu mir und trinke. Ich will Wasser gießen auf das durstige Land. Gibt es da überall, wie er erquickt meine Seele. Es gibt keine andere Erquickung, keine andere Therapie kann das lösen. Ich habe im September hier 6 Tage Seniorenfreizeit auf dem Schönblick und habe das Thema, er erquickt meine Seele. Und wenn es der Herr der schenkt, dass nur einige Alte das merken können, für mich ist das da, was da im Psalm 23 steht, dass Jesus die Not eines belasteten Gewissens sieht. Unsere Seele leidet. Die Psychotherapeuten können keine Vergebung versprechen, darum helfen sie uns nicht. Sie können bloß sagen, deine Eltern sind schuld, deine Mitmenschen sind schuld und die Gesellschaft ist schuld. Und dann reden sie auf allen Hass, das ist eine merkwürdige Therapie. Aber dass die Seele, Jesus der beste Therapeut, habe ich es unter Thema geschrieben. Er erquickt meine Seele. Im Schönblick-Programm hat man es leider nicht abgedruckt. Ich hätte schon gewollt, dass manche Leute, die in ihrer Schwermut kommen, das hören können. Und für sie ist das da, dass Jesus das weiß, was du quälst, wo du nachts nicht schlafen kannst. kannst, das, was zerbrochen ist in unseren Familien, was in unserem Leben uns belastet. Wir haben doch ganz anders unser Leben führen wollen, als es gelaufen ist. Aber er erquickt meine Seele. Er gibt diesen wunderbaren Frieden der Vergebung und macht meine Seele heil. Das ist so wunderbar, wie das schon in den Psalmen überall drin steht. Meine Seele ist still geworden wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Gibt es das? Das ist herrlich. Psalm 130. Und dass ich das finden darf, sei stille, meine Seele, harre, meine Seele. In den Liedern dann immer wieder. Gib dich zufrieden und sei still in dem Gott deines Lebens. Paul Gerhardt. Du musst mit deiner Seele reden. Du musst deine Seele entlasten in diesen Tagen. Und das kannst du nur, indem du sagst, Jesus, danke, dass du alle dunklen Mächte besiegt hast. Ich brauche ihm gar nichts mehr geben, sein Heilswerk ist vollkommen. Aber ich darf es annehmen und jetzt passiert was Wunderbares. Das hat Jesus gesagt, bei diesem schönen Wort, wer an mich glaubt, Johannes 6 steht es, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Auf einmal wird dein Leben ein Brunnen. Gar nicht durch Aktionen. Auf einmal kannst du dieses erquickende Wasser weitergeben. Diese Stillung der belasteten Seele. Und auf einmal sagen Menschen, dass du mir damals das zugesprochen hast am Telefon. Dass du damals mich besucht hast. Es war die Wende für mich in allen meinen Schwachheiten. Und dann wissen Sie, dass Luther selber wahnsinnig angefochten war. Weil der Teufel, den hat er wirklich erkannt. Nicht bloß da mit dem Tintenfass an der Wand, sondern das ist ja das Lied, ein feste Burg, ich habe es Ihnen mal erzählt, das ist eine ganz schwere Leidenszeit von Luther war, als er sterbensnah war, immer wieder bewusstlos umgekippt ist und die Pest ausgebrochen ist in Wittenberg und ganz schlimm war, auch ein Freund ist im Passau noch hingerichtet worden, im Sturm, der Scheiterhaufen dort angebrannt worden. Und dann sagt er, äußerlich sind Kämpfe, innerlich Ängste, und zwar sehr bitter. Ein Trost bleibt, den wir dem wütenden Satan entgegensetzen können. Dass wir wenigstens das Wort Gottes haben, bete, dass wir des Herrn Hand tapfer ertragen und Satans Macht und List besiegen, er sei durch Leben und Tod. Du musst die Macht des Teufels in deinem Leben besiegen, er darf auch in deinem Gewissen immer die alten Dinge aufrühren, vergeben, vergessen. Und wenn du es nicht fassen kannst, darfst du es dir in der Seelsorge nochmal zusprechen lassen. Darfst du die Hände auflegen, es kommt nämlich auf die Handauflegung an, dass Christus bezahlt hat. Und darum ist das der tollste Siegesatz, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wir sind geheiligt und gereinigt durch das Blut von Jesus. Und deshalb noch einmal ist für uns überraschend, wie damals in der Reformationszeit plötzlich, wo diese oberflächliche Lebenslust nur geherrscht hat. In jedem Dorf war ein Badehaus, es war ein Hurenhaus. So hat man damals gelebt, die Kirche hat mitgemacht. Sondern wie plötzlich diese Botschaft der Reinigung des Lebens durchdringt, was für mich faszinierend ist. Gerade noch mit Hannah Joshua gesprochen, die sagt, du ahnst nicht, wie die Macht des Islam in Syrien zusammenbricht. Wie das alle Leute merken und wie das Evangelium von Jesus läuft. Man kann es ja kaum fassen. Wir hören es ja nur aus den ganzen Verfolgungsgebieten der Welt, Kasachstan und Kirgisistan, wie das Evangelium in der Heidenwelt läuft. Aber bei uns in der westlichen Wohlstandswelt, wenn wir die Reformation nicht wissen, wo sie ansetzen muss, mit Jesus, aber nicht bloß mit Jesus, Jesus only, sondern er, der am Kreuz für meine Schuld bezahlt hat. Und das war bitter nötig, weil ich selber kann das nicht meistern. Das hat noch nie ein Mensch meistern können. Und das hat sogar alles damals erschüttert, denn das Evangelium hat eine Kraft. Jetzt müssen wir noch mal davon reden, Römer 1,16, ist eine Kraft Gottes, Dynamis, ein Dynamit. Wir erleben doch, wie das alle weglegen. Und ein Prediger sagt, ich rede jetzt lieber über die kommende Bundestagswahl, über die sozialen Probleme der Rente oder was wir in unserem Volk haben, über die Akzeptanz zu Flüchtlingen und was wir alles als Predigtthema dann finden. Der Paulus sagt, ich geniere mich nicht in Rom. Was war denn Rom? Eine Stadt der Lebenslust. Auch über alle Stränge geschlagen. Alle Moralvorstellungen waren auf den Kopf gestellt. Man hat alles getan. Man hat Menschen hingerichtet und Lust daran gehabt in Stadien. Und Paulus sagt in dieser Welt, der Römer war stolz, hat alle anderen verachtet. Der Römer war die Spitze der Menschheit. Kalos Kakatos vom Griechischen, das Schöne und Gute war das Edle. Ich geniere mich nicht, in Rom vom gekreuzigten Jesus zu reden. Wir kennen ja das Spottbild, wo da so ein Eselskopf war Alexamenos, betet seinen Gott an. Da haben sie ihn genauso karikiert wie heute. Aber es war eine Kraft. Das ganze Römerreich in wenigen Jahren hat das schlichte Jesus-Evangelium vom Geräuschlichen erreicht. Und das Evangelium hat eine Kraft. Welche Kraft denn? Eine Gotteskraft, die selig macht. Und das war zu allen Zeiten so, dass die zu Jesus bekehrten Menschen die schönsten Botschafter und Missionare waren. Wie der Paulus selber umgedreht wurde, der nimmer gebremst werden konnte. Der sagt, durch Leben oder Tod, ist doch gar nicht wichtig, mein Leben. Dem war es auch nicht wichtig, seine Krankheitsnöte und die Heilung seiner Nöte. Sondern wenn nur Christus verkündigt wird, wenn nur das in der Welt noch einmal ausgerufen wird und wenn ihr von dieser Freizeit weggeht, möchte ich, dass ihr es von euch bekennen könnt. Ich brenne nur fürs eine, anderen zu erzählen. Ich bin unwürdig, aber er hat mich für würdig erachtet und Jesus hat mich herausgeholt. Ist doch gar nicht interessant, ob das die Leute gut finden und ob das ankommt, sondern das Wunderbare ist doch gewesen, dass dieses Wort eine Kraft hat und Menschen anzieht. Ich weiß noch, wie ich junger Pfarrer war und wie ich dann in den Schwarzwald gegangen bin. Mein Vorgänger war ja ein Genie, das war ein Pfarrerwesen, ich war der erste ständige Pfarrer dort oben in Sülgen. Der hat so große Lotterie gemacht zum Gemeindehausbau. Da wurde sogar ein Volkswagen verlost und Häberle und Fleidrer hat er geholt vom Rundfunk, die besten Leute. Aber am Ende war weniger Geld in der Kasse als vorher, weil das alles viel gekostet hat. Das sind alle Aktionen, wo man die Leute ködern will. Und ich habe es euch oft erzählt, wie ich angefangen mit gutem Programm und ich gescheitert bin. Da kam niemand mehr von den jungen Leuten. Ich habe mich immer für einen tollen Kerl gehalten, der Jugendarbeit kam ja aus der Landeshauptstadt, aus Stuttgart. Und haben wir im Bibelkreis angefangen. Und es war wunderbar mit der Bezirksbibelstunde, wie hunderte von jungen Leuten erreicht wurden. Und das war ein richtiger Aufbruch und Erwägung, weil das Wort Gottes eine Kraft hat. Wir haben es erlebt, dass eine Mutter ihrer Tochter das Neue Testament verbrannt hat. Ich möchte nicht, dass mein Kind das Neue Testament liest. Auf einmal ist der Hass aufgehört, das gibt es auch, aber die Kraft Gottes war stärker. Und das ist wirklich das beste Angebot, das wir haben. Yogakurse, Volkstänze erreichen doch nicht die Kraft des Evangeliums, die Menschen verändert. Und wir brauchen heute ein Thema, das Evangelium. Darum ist auch nicht die Musik das Entscheidende, sondern der Text der Musik. Die Worte sind es, die es machen. Und das Wort, das so groß ist. Und wenn ich das dann so erlebe, in Lima, die großen Gemeinden von Christian und Missionary Alliance, die größten Gemeinden, 50 große Gemeinden in der Millionenstadt Lima. Und da stehen Frauen am Bus und warten. Und da kommt eine Frau und sagt, wo geht ihr denn hin? Dann sagen wir, gehen zum Gottesdienst. Oh, da könnte ich nicht hin. Warum kannst du nicht hin? Ich treibe ein Gewerbe und so hat sie es angenommen. Ich sagte, mach doch nichts. Bis vor einem halben Jahr waren wir doch genauso wie du. Aber Jesus hat uns freigebracht. Dann wissen Sie, warum die Gemeinden wachsen. Weil nicht Menschen das machen können. Das Zeugnis von Jesus ist eine Kraft, das durchschlägt, das selig macht, weil der Geist Gottes durch dieses Wort an den Herzen wirkt. Wenn man das erleben kann, weil das dann hineingeht in die Völker und auch ein Kim Il-sung in Nordkorea kann dieses Zeugnis der Christen, die frei geworden sind, nicht auslöschen. Und auch in Ägypten und in Boko Haram-Land Nordnigeria kann das Zeugnis nicht übertönt werden. Aber Jesus hat mich frei gemacht und ich sehe den Himmel offen. Und Jesus krempelt Menschen total um, er macht neu und das Wunder geschieht, was kein Psychologe kann. Dass ein Mensch frei wird von ganz furchtbaren Bindungen. Es bleibt ja bis heute noch ein Geheimnis. Dass das geschehen kann, dass er Menschen löst von ganz schweren Nöten, Zwängen und Sünden macht. Und auch uns, die wir so unsere Lasten haben, wir sind auf diese Freizeit gekommen und tragen diese Lasten mit uns, brauchen wieder diese Erkenntnis des Evangeliums. Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die daran glauben. Und das wird dann beim Paulus so groß. Die Heiligung unseres Lebens ist auch nicht ein Werk, das wir machen. Du kannst mit Energie versuchen, dein Leben zu ändern. Klappt doch nicht. Du kannst was danken. Herr Jesus, dass du wohnst in meinem Herzen. Ich könnte dir schönere Plätze anbieten, aber du wohnst und du heiligst. und du reinigst. Also wunderbar, was evangelische Heiligung auch ist. Das Leben, und dann ist sogar wunderbar, dass selbst so ein Grobian wie der Martin Luther so wunderbar geredet hat. Dann ist natürlich noch ein Trick, dass man bei Luther immer noch die antijüdische Aussage macht. Martin Luther hat ja die ganz andere Aussagen zu den Juden, viel wunderbare. Da gibt es ja ganze Schrift drüber. Karl Marx hat noch viel schlimmer über Juden geredet. Darüber spricht heute niemand. Es war ein Mensch mit vielen Fehlern, aber es geht nicht um Luther. Es geht um Jesus, der Menschen reinigt. Auch ganz schwierige Charakter, auch wie Martin Luther. Sogar solche Leute. Und gebraucht die, obwohl nicht alles ideal an ihnen war. Und da kann man sie über vieles ärgern, aber wie war der Heilige Geist wirksam? Dass sie, ich kann fast sagen, Sie können unter der Weimaraner dieser hundertbändigen Ausgabe lesen, was Sie wollen. Und Sie werden tief von Jesus berührt und von seinem Heiligen Geist. Und das wäre wunderbar, wenn Jesus auch in unserem Leben ein kleines Stückchen reformieren könnte und erneuern könnte. Es geht nicht darum, dass wir das Wort von Jesus in die Mitte setzen, sondern die Reinigung unseres Lebens. Wie heißt es im zweiten Glaubensartikel? Ihr könnt es noch auswendig. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass Jesus Christus wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren. Sei mein Herr. Sei mein Herr. Ich will nichts mehr ohne ihn. Ich will nur ihm gehorsam leben, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene. Jetzt auf einmal. In ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Gleich wie er es aufsehen von nur lebt und ja, was falsch jetzt gerade am Ende. Wunderbar, in Unschuld und Seligkeit darf ich ihm dienen. Und auf einmal ist die Bergpredigt für uns die Fußspur von Jesus. Und das hält uns frei von manchen eigenen Wegen des Fleisches, die wir gegangen wären. Und wir stehen auf dem Segensweg der Nachfolge Jesu. Und wenn der Teufel wütet und wenn die Welt voll Teufel wäre, Jesus lässt dich nicht los. Ich habe doch Jesus. Was kann denn jetzt noch geschehen? Und das ist der große Trost, den wir haben. Habe ich es euch noch erzählt? Ich weiß nicht mehr, was von der letzten Freizeit her war. Peter Hane hat es so schön neulich in Korntal erzählt. Ihr kennt doch noch Blecki Fuchsberger und den Sportmoderator Dieter Kürten. Und die wohnten nebeneinander. Und Dieter Kürten war ja ein Jesusjünger, ein bekennender Jesusjünger. Und Blecki Fuchsberger kam immer wieder zu Peter Hane und hat in den Büchern angestrichen, was er nicht versteht. Und Hane hat viel mit ihm gesprochen, aber er konnte einfach den Schritt nicht wagen zum Glauben. Und dann bekam Blecki Fuchsberger Krebs und hatte Angst. Er hatte gesagt, ja, guck doch, der Dieter Kürten, sagt der Peter Hanel, und guckt dort den Dieter Kürten an, und er sagt, ja, der hat es leicht, der hat ja Jesus. Dass das Menschen der Welt ahnen und spüren, die Kraft des Glaubens. Und deshalb ist für uns immer neu wichtig, uns zu erneuern in dieser Jesus-Nachfolge und bei ihm zu bleiben. Herr, ja, wir haben auch nicht mehr lang zu leben, aber in dieser kurzen Zeit, die uns verbleibt, soll das unser Zeugnis sein, dass nie mehr komme aus dem Sinn, wie viel es dich gekostet, dass ich erlöset bin. Und dass wir dies rühmen über alles. Es bewegt uns in unseren Orten, die Leute, die wir kennen aus der Nachbarschaft. Herr, gib uns Weisheit, wie wir das auf schlichte Weise sagen können, dass die anderen nie meinen, wir wollten hochmütig sein. Dass wir nie frömmer sein wollten, sondern wo wir offen sagen, wir brauchen dich und ohne dich können wir nichts. Und in unseren Tagen braucht unser Land und unsere Welt dich wie noch nie. Wir sehen, wie so vieles am Abgrund steht. Aber wir brauchen dich, deine Rettung, deine Erlösung. Amen.